Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dienstag, 6. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
French Open, warum geht Laura Siegemunds Siegeszug weiter und Daniel Altmaiers ist gestoppt?
Vorspiel 4 der NBA Finals, warum Miami Heat trotz Verletzungsmiserie Morgenluft wittert.
NHL Draft, darum sind alle heiß auf Tim Stützle.
Aber bevor wir mit diesen Themen einsteigen, beziehen wir wieder Stellung zur Frage des Tages und die dreht sich heute um die anstehende Länderspielpause und vor allem das Länderspiel gegen die Türkei morgen. Darüber wird ja wieder mal kontrovers diskutiert. Sinn und Zweck erschließen sich nicht jedem.
Also gut, für dich ist das Länderspiel gut, damit du als Stadionsprecher der Nationalmannschaft mal vom Stand-Jetzt-Mikro wegkommst, mal von mir wegkommst, mal was anderes siehst. Aber was bringen solche Länderspielpausen sonst? Was soll das eigentlich? Zwei Stühle, zwei Meinungen, jeweils 40 Sekunden, die Zeit läuft.
Ja, also ich finde, dass...
Andreas, entschuldige die Unterbrechung. Hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen, aber die Frage des Tages machen wir heute nicht. Die beantworten wir heute nicht. Das machen Oliver Bierhoff und Markus Sorg und der Olli macht den Anfang.
Ja, im ersten Grund ist es natürlich eine vertragliche Verpflichtung gegenüber der UEFA. Wir haben also, glaube ich, für 4 Jahre 40 Länderspiele an eine Zentralvermarktung der UEFA gegeben, die halt verschiedene Spiele beinhaltet. Und die UEFA legt mittlerweile viele dieser Termine und Zeitpunkte und Gegner fest, durch die Nations League, durch ihre Wettbewerbe, durch die Qualifikationen gemeinsam mit der FIFA. Und dann bleiben noch ein paar Freundschaftsspiele. Weil die Spiele nicht stattfinden konnten aufgrund der Corona-Krise, müssen die natürlich nach und nach nachgeholt werden. Es wird uns auch im März 2021 passieren, dass es dort 3 Spiele gibt. Weil die UEFA natürlich auch wiederum gegenüber ihren Vertragspartnern eine gewisse Anzahl von Länderspielen zur Verfügung hat.
Finanzielle Gründe sind es also in erster Linie. Aber wie ist es aus sportlicher Sicht? Was hält die sportliche Leitung der Mannschaft von solchen Kicks? Dazu kann sich Markus Sorg sicherlich äußern. 40 Sekunden laufen.
Es gibt gewisse Vorgaben von Spielplänen, an die müssen wir uns halten. Und das machen wir natürlich auch. Aber ich finde es jetzt ganz ehrlich nicht ganz so verwerflich, wenn man aus rein sportlicher Sicht, nur sportlich, die Ansicht hat als Trainer, dass einer Mannschaft, die gerade im Umbruch ist und im Neuaufbau, dass da vielleicht das ein oder andere Training mehr helfen würde als Spiel. Und das, denke ich, wird jeder Trainer, der eine Mannschaft trainiert oder sich auf irgendwas vorbereitet, wird es mit Sicherheit bestätigen, dass Übung manchmal auf die Strecke einfach dann notwendig ist und besser ist, als wenn man dann permanent in der Praxis ist.
Also auch innerhalb der Nationalmannschaft wird das Thema kontrovers diskutiert, aber natürlich muss man den Vorgaben der UEFA in diesem Punkt Folge leisten. Wie ist denn eure Meinung zum Thema Länderspielpause?
Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. An die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und es ist ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachrichten dann auch zuordnen können.
Stand jetzt, aktuell.
Freud und Leid gab es gestern aus deutscher Sicht bei den French Open in Paris im Tennis. Laura Siegemund, die hat ihren Siegeszug fortsetzen können. Für die große Überraschung im Herrenturnier Daniel Altmaier war dagegen in der 4. Runde im Achtelfinale Schluss. Siegemund nun also im Viertelfinale 7-5, 6-2. In 96 Minuten hat sie sich gegen Paula Badosa aus Spanien durchgesetzt. Bei uns ist unser Tennisexperte Andreas Thies vom Chip in Charge Podcast, die auf meinsportpodcast.de. Erstmals in der Runde der letzten 8 bei einem Grand Slam Turnier. Das ist die Ausbeute von Laura Siegemund und das nur 2 Wochen nach ihrem US Open Sieg im Doppel. Andreas, was macht Siegemund Stand jetzt so stark?
Laura Siegemund macht im Moment alles eigentlich sehr, sehr gut. Sie hat ein sehr variables Spiel. Sie hat einen guten Aufschlag im Moment, der ihr viele Punkte bringt. Sie hat einen guten Return. Sie kann ihre Spielerinnen aus dem Rhythmus bringen. Sie kann ihre Spielerinnen so hinlegen, dass ihr Tempo gespielt wird, dass ihr Rhythmus gespielt wird. Und das, glaube ich, macht sie im Moment so stark. 2017, wenn wir uns zurückerinnern, damals war sie eigentlich so ein bisschen eine Geheimfavoritin Richtung French Open. Und dann wurde sie per Kreuzbandriss dann so ein bisschen aus dem Turnier geworfen. Das war im letzten Vorbereitungsturnier in Nürnberg, dass sie diesen Kreuzbandriss erlitten hatte. Und damals war sie unglaublich traurig darüber. Sand ist ihr bester Belag. Auf dem Sand kann sie ihre gesamte Variabilität durchspielen und ausspielen. Und das zeigt sich hier dann auch in diesem Turnier, weil ihre Gegnerinnen werden immer vor so viele Probleme gestellt, dass sie dann gar nicht so richtig da rauskommen aus dieser Nummer. Und Laura Siegemund macht das wirklich sehr, sehr schlau im Moment. Manchmal vielleicht dann auch an der Grenze des Legalen beziehungsweise an der Grenze des Fairen, aber insgesamt ist das alles noch völlig im Rahmen.
Probleme hat sie aber immer wieder mit ihrem Rücken, deshalb musste sie ja auch im Doppel aufgeben in Paris. Sie selbst will darüber wenig sagen. Weißt du da mehr?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Rückenprobleme gar nicht mehr so schlimm sind. Sie musste gegen Julia Görges zum Beispiel am Rücken behandelt werden, hat dann auch das Doppel, du hast es gesagt, aufgeben müssen zusammen mit Vera Zvonareva. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das wirklich dann eine Vorsichtsmaßnahme war, weil sie sich dann auch, ja, vielleicht dann auch so diese Chance ausgerechnet hat, hier im Einzel sehr weit zu kommen. Wir haben in der Vorschau bei Chip and Charge auf dieses Turnier darüber gesprochen, was für eine goldene Chance Laura Siegemund hier haben würde. Und sie hat sie genutzt bis hierher. Das Viertelfinale hat sie vorher noch nicht erreicht. Und das ist einfach ein ganz großes Turnier von ihr bislang gewesen. Das ist wirklich richtig gut und vielleicht ist das gar nicht mehr so dieses Problem der Rücken, sondern ist das vielleicht so ein bisschen sogar in den Hintergrund gekommen.
Was traust du ihr denn in Paris noch weiter zu? Heute zum Beispiel gegen Petra Kvitova.
Petra Kvitova ist natürlich die Favoritin in diesem Match. Wir müssen gar nicht darüber reden. Sie ist die Spielerin, die schon mehrere Grand Slams gewonnen hat, die schon häufiger in diesen Situationen war, die auch hier bislang einen wirklich famosen Eindruck hinterlassen hat. Aber Laura Siegemund kann Kvitova so ein bisschen auf ihr Level runterziehen. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Aber dieses Level von mit der Variabilität, dass man immer wieder andere Dinge machen muss, um zu Punkten zu kommen, das hat Laura Siegemund in diesen Tagen herausragend gemacht bislang. Und wer sagt dann, dass sie nicht vielleicht sogar dann noch gegen Petra Kvitova gewinnen kann? Ich sehe sie nicht chancenlos. Sie ist natürlich die Außenseiterin in diesem Match gegen Kvitova. Aber ich sehe sie nicht chancenlos. Das muss nicht das Ende der Fahnenstange für Laura Siegemund hier sein.
Und wo lag der Schlüssel bei Daniel Altmaier, dass er eben gegen Carreño Busta ausgeschieden ist?
Naja, Daniel Altmaier sind so ein bisschen die Grenzen heute aufgezeigt worden. Pablo Carreño Busta ist ein wirklich grundsolider Spieler und er hat heute in allen Phasen des Spiels eigentlich dieses Spiel so ein paar Prozent besser beherrscht als Daniel Altmaier. Im zweiten Satz hatte Altmaier seine Chance. Er schlug bei 5-3 auf den Satzgewinn auf und vielleicht hätte das nochmal so ein bisschen das Momentum drehen können. Aber dann überdrehte Altmaier so ein bisschen. Er wollte vielleicht ein bisschen zu viel in diesen Minuten. Und Pablo Carreño Busta kam dann wieder ins Match zurück und hat dann am Ende sehr, sehr sicher eigentlich in 3 Sätzen gewonnen. Also es war so eine Geschichte von Carreño Busta ist noch ein bisschen auf einem noch höheren Level als Daniel Altmaier. Das soll die Leistung von Altmaier in diesem Turnier überhaupt nicht schmälern. Er ist dann jetzt so ein bisschen an einem wirklich sehr erfahrenen und routinierten Spieler, ja, so ein bisschen an der Brust abgeprallt. Aber für Altmaier bleibt auf jeden Fall dieses Achtelfinale der größte Erfolg in seiner Karriere. Und das ist dann ja auch schon mal was. Also von daher, es war ein Traumturnier für ihn auf jeden Fall.
Stan Wawrinka aus der Schweiz, der Tennisspieler, dreifacher Grand-Slam-Sieger, der hat Altmaier ja unter seine Fittiche genommen. Wie viel Stanimal ist denn schon drin in Altmaier?
Es ist eine ganze Menge eigentlich drin von Wawrinka und Daniel Altmaier. Allein schon diese einhändige Rückhand. Altmaier hat gesagt, Wawrinka ist sein Vorbild. Er ist bei der gleichen Management-Agentur. Er hat so ein bisschen auch den Habitus übernommen von Wawrinka. Wawrinka selber ist da ganz stolz drauf, so ein bisschen den großen Bruder hier zu spielen. Und Altmaier hat sich eine ganze Menge abgeschaut. Und die einhändige Rückhand ist fantastisch jetzt schon von Altmaier. Sie ist noch nicht auf dem Level von Wawrinka, aber das kann ja noch werden. Und Wawrinka hat ja auch so ein bisschen was in dem Arbeitsethos vorgelebt für Altmaier. Altmaier hat die Ernährung umgestellt, hat nochmal neu Fitnesstraining gemacht, dann ja auch während der Corona-Pause. Und ich glaube, da hat er eine ganze Menge übernommen. Und wenn er da diesen Weg weitergehen kann, dann kann aus ihm tatsächlich nochmal ein Spieler werden, der in die Top 50, vielleicht sogar in die Top 30 vordringt. Man sollte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber Altmaier ist auf einem guten Weg und er hat in einem Jahr über 400 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht und ist jetzt ungefähr um die Platzierung 130.
Mehr zu den French Open natürlich bei Chip in Charge, unserem Tennis-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Andreas Thies freut sich natürlich drüber, wenn ihr einschaltet und selbstverständlich auch, wenn ihr mit dem Podcatcher eures Vertrauens den Chip in Charge Podcast abonniert.
Stand jetzt aktuell.
In Mannheim schaut ein junger Eishockeystar in der Nacht zum Mittwoch ganz gespannt in Richtung USA, beziehungsweise natürlich auf die Übertragung des NHL-Drafts. Für Tim Stützle von den Adler Mannheim könnte nämlich die große NHL-Karriere beginnen und er darf darauf hoffen, sogar bei der Spielerlotterie früher gezogen zu werden als einst Leon Dreiseitel. Aber was zeichnet diesen Tim Stützle aus? Was macht ihn jenseits des Atlantiks in den USA offenbar jetzt schon so begehrt? Wir fragen mal nach bei Sven Metzger vom Eishockey-Podcast Eiszeit FM. Sven, 18 Jahre mit Chancen heute Nacht beim Draft als einer der ersten gezogen zu werden. Welche Qualitäten hat Tim Stützle?
Tim Stützle ist einfach ein überragendes Talent, das sich rein in Deutschland entwickelt hat, der nicht über den Teich gegangen ist, wie es Leon Dreiseitel gemacht hat. Er hat einen guten Schuss, er kann gut scoren, er hat ein unglaubliches Spielverständnis in jungen Jahren. Der ist einfach top in allem, was er tut. Körperlich kann er mit Sicherheit noch zulegen. Aber ist ein Flügelspieler, der alles kann. Ich glaube nicht, dass er als Center in der NHL spielen kann, aber hat eine hohe Geschwindigkeit, gutes Auge, hat ja bei den Adlern von Pavel Groß auch schon jede Menge Zeit im Powerplay bekommen, hat also in den entscheidenden Situationen bereits auf dem Eis gestanden. Tim Stützle ist einfach ein Top-Spieler, der zu Recht wahrscheinlich in den Top 3 gezogen wird.
Hätte er Stand jetzt denn schon Chancen, in der NHL auch zum Zuge zu kommen? Oder ist es für einen jungen Spieler wie ihn vielleicht sogar von Vorteil, dass im Rahmentarifvertrag der Liga eigentlich ja festgehalten ist, dass europäische Profis, die noch in ihrer Heimat unter Vertrag stehen und im Draft ausgewählt werden, dann in der kommenden Saison noch gar nicht spielen dürfen?
Ja, die Frage des Rahmentarifvertrags ist natürlich eine sehr spannende. Ich glaube aber, dass die Vereine da Lösungen finden werden, dass es da Lösungen geben wird, dass die gedrafteten Spieler sehr wohl entsprechend gezogen werden können und entsprechend auch eingesetzt werden können. Ich glaube schon, dass Tim Stützle direkt im ersten Jahr spielen würde. Ich glaube auch, dass er seinen Teams ein Stück weit helfen würde. Ob er da allerdings jetzt eine Riesenrolle direkt hätte, glaube ich, muss man abwarten. Aber es wäre auf alle Fälle ein Spieler, der direkt für die ersten 12 in Frage kommen würde, was die Stürmerposition angeht. Hinzu kommt, Tim Stützle wird, wenn er in Europa bleibt, in Mannheim spielen. Das ist auch sicher. Er wird sich nicht, wie es bei den Münchnern der Fall ist, ins europäische Ausland verleihen lassen, sondern wenn, dann wird er nur in Mannheim spielen. Das hat er so klar geäußert. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir Tim Stützle in der kommenden Saison in der NHL sehen werden.
Je nachdem, wann er jetzt gezogen wird, Experten meinen ja an 2 oder 3. Leon Dreiseitel war damals übrigens an 3 gezogen worden. Ginge es dann also, je nachdem, wann er gezogen wird, nach L.A. oder nach Ottawa? Wohin passt denn Tim Stützle aus deiner Sicht besser?
Beide Teams, egal ob L.A. oder Ottawa, sind in einem großen Rebuild. Spannend wäre natürlich noch aus deutscher Sicht und aus Mannheimer Sicht, wenn er an 4 gezogen wird, denn da war mit Detroit Red Wings das Team, in dem sein guter Kumpel und enger Freund Moritz Seider spielt. Das wäre natürlich eine Traumkombi. 2 junge Deutsche in einem Team, in einem der großen Traditionsteams der NHL, die ja mit Steve Yzerman einen neuen GM haben, gebaut haben. Das könnte sehr, sehr spannend sein. Ansonsten wäre meine Vermutung, dass in L.A. zieht. L.A. hat mit Marco Sturm, dem ehemaligen Nationaltrainer und Coach der Nationalmannschaft bei Olympiasilber 2018, einen Deutschen als Co-Trainer auf der Bank. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Wort von Marco Sturm da eine Rolle spielt und Tim Stützle an 2 gezogen wird. Aber egal, ob Ottawa, Detroit oder L.A., alle 3 Teams haben auf alle Fälle großen Bedarf an Tim Stützle. Ich glaube nicht mehr, dass er an 1 gezogen wird. Das war mal kurz eine Diskussion, aber ich glaube, dass er an den 3 Plätzen auf alle Fälle weggeht und damit mindestens so früh wie Leon Dreiseitel gezogen wird.
Sven Metzger von Eiszeit FM zur NHL Draft und zu den Aussichten von Tim Stützle. Vielen Dank, Sven.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch wie immer in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Die gute Nachricht des Tages kommt vom ehemaligen Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler. Der hatte Ende September einen Herzinfarkt erlitten, ist aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Und was noch wichtiger ist, die Ärzte sind überzeugt, dass er gute Chancen hat, keine Folgeschäden zu behalten. Das berichtet der Münchner Merkur. Und wir drücken die Daumen für eine schnelle Genesung.
Unser Flop des Tages ist das Geschäftsjahr des FC Barcelona. Über 97 Millionen Euro. Das ist nicht die Summe, die der FC Barcelona am Transfer-Deadline-Day noch für einen neuen Spieler investiert. Nein, das ist der Verlust, den die Katalanen in der Saison 2019-2020 eingefahren haben. Allerdings ist dieser Verlust zu einem großen Teil auch der Corona-Krise geschuldet. Normalerweise gehen in Camp Nou fast 100.000 Zuschauer rein, aber seit März durften nun mal keiner dorthin. Und was das fürs Geschäft bedeutet, das zeigt dieser immense Verlust der Katalanen.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir einem der hoffnungsvollsten deutschen Motorsporttalente der 80er Jahre posthum. Manfred Winkelhock wäre heute 69 Jahre alt geworden.
Zum Motorsport war Winkelhock spät und auch eher durch Zufall gekommen, blieb aber dann dabei. Zunächst mit eher bescheidenen Erfolgen und auch dem festen Vorsatz, schnell wieder damit aufzuhören. Aber so richtig kam er von dieser Leidenschaft Motorsport nicht los.
Das lag auch daran, dass sein Talent im VW Scirocco Cup richtig gut zur Entfaltung gekommen war, er die Rennserie gewann und sich von da an für höhere Aufgaben natürlich qualifizierte. 1977, 1979, 1981 wurde Winkelhock unter anderem Dritter der deutschen Rennsportmeisterschaft und knüpfte erste Kontakte in die Formel 1.
1982 fuhr er dort dann auch im deutschen ATS-Team mit, doch in diesem hoffnungslos unterlegenen Auto erfüllten sich seine Wünsche und auch seine Träume natürlich nicht, weder erst bei ATS noch später auch beim Ram-H-Team. Winkelhock, der war nur Mitläufer, fuhr dem Feld in 47 Grand Prix-Rennen eigentlich fast nur hinterher, wenn er denn überhaupt ins Ziel kam.
Besser lief es im Sportwagenbereich, doch da fand er nicht nur Erfolg, sondern letztlich auch den Tod. Beim Rennen 1985 im kanadischen Mossbot kam Winkelhock von der Strecke ab, prallte mit 230 Stundenkilometern in eine Betonmauer und erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Heute in der Sportgeschichte.
Vor zwei Jahren ereignete sich, also 2018, die wohl größte sportliche Wiederauferstehung in der Geschichte der Rugby Championship. Das ist das Turnier der besten Teams der südlichen Hemisphäre.
Und dort hatte die australische Nationalmannschaft dieses einzigartige Comeback gegen Argentinien gefeiert und dadurch auch die Puma Trophy gewonnen, obwohl zur Halbzeit wohl kaum einer noch nur einen Pfifferling auf Australien gesetzt hätte.
7:31, so hatten sie schon ziemlich aussichtslos zurückgelegen und das auch noch auswärts auf argentinischem Boden. Und auch die Vorleistung vor dem Trip nach Südamerika war von den Australiern nicht gut gewesen. 6 Niederlagen in 8 Saisonspielen.
Aber nach der Halbzeitpause passierte es dann. Australien drehte richtig auf. Der erste Versuch, nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff, brachte sie auf Kurs. Und diesen Kurs, den zogen sie dann auch durch. Eine Viertelstunde vor dem Ende übernahmen sie dann mit 35:34 erstmals die Führung und am Ende gewannen sie mit 45:34.
Und sie retteten nebenbei ihrem Coach Michael Chaker damit auch noch den Job, denn der stand kurz vor dem Rausschmiss. Aber nach diesem Comeback, da durfte er dann doch noch im Amt bleiben. Da hat sich keiner getraut, ihn zu entlassen.
Stand jetzt aktuell.
Zum zunächst befürchteten Sweep der Los Angeles Lakers und LeBron James in den NBA Finals gegen die Miami Heat wird es ja jetzt nun nicht mehr kommen. Heute Nacht könnte sogar der 2:2 Ausgleich in der Serie fallen. Miami hatte ja Spiel 3 gewinnen können. Aus dem Spiel viel Selbstvertrauen für Spiel 4 dann heute Nacht gewonnen. Vor allem dank Jimmy Butler, der hatte das Comeback in Spiel 3 nämlich erst möglich gemacht. Und die Statistik, die hinter seiner Sahneleistung in Spiel 3 stand, hat sich unser NBA-Experte Daniel Seiler im Triple-Double-Podcast hier auf meinsportpodcast.de noch einmal auf der Zunge zergehen lassen.
40 Punkte, 13 Assists, 11 Rebounds, 14 von 20 aus dem Feld, eine überragende Quote, ist 9-mal an die Freiwurflinie gekommen und eben 13 Assists. Er hat seine Mitspieler gefunden, oftmals ein Pick-and-Roll mit Kelly Olynyk, oftmals einen Kick-Out-Pass gespielt zu einem der freien Dreierschützen, Jay Crowder, Tyler Hero, Duncan Robinson. Das hat er eben einfach hinbekommen und er hat die Lakers einfach vor riesige Probleme gestellt. Erstes Playoff-Triple-Double für Jimmy Butler und dann gleich in den Finals. Dann gleich, wenn dein Team mit dem Rücken zur Wand steht und dann gleich gegen LeBron James und die LA Lakers. Also eine historische Leistung.
Eine wirklich historische Leistung, zu der Butler aber auch ein bisschen gezwungen wurde durch die Verletzungssorgen, nämlich die Heat in diesen Finals plagen. Aber die Ausfälle von Bam Adebayo und Goran Dragic, die haben ebenso auch etwas Gutes gehabt. Sie haben Butler ins Rampenlicht geschoben, sagt unser Experte Andreas Thies.
Jimmy Butler, der sich so ein bisschen im Hintergrund aufgehalten hat in den NBA-Playoffs, der auch gerne mal anderen Leuten den Vortritt gelassen hat, wie zum Beispiel Goran Dragic, wie zum Beispiel Bam Adebayo oder auch Tyler Herro zu einem Zeitpunkt in den NBA-Playoffs, der musste nach vorne, er musste als Leader nach vorne gehen und was er da abgeliefert hat in Spiel 3, das war ganz großartig.
Und es lässt die Franchise am Leben. Die Miami Heat wittern trotz der zwei Niederlagen zum Start der Serie, trotz der Verletzungssorgen also wieder Morgenluft. Und angeführt von Butler kamen ja auch die anderen Starter der Heat gut ins Spiel. Jay Crowder, Tyler Hero und Duncan Robinson, alle haben zweistellig gepunktet. Und Kelly Olynyk, der kam zudem noch stark von der Bank. Jetzt ist der Matchwinner Jimmy Butler mit 31 Jahren ja auch schon einer der erfahreneren Spieler der Heat und auf die in Anführungsstrichen Alten kommt es jetzt in dieser Phase der Finals auch an, denn die verkörpern etwas, das zum Faustpfand in diesen Playoffs für die Heat werden könnte, meint Experte Daniel Seiler.
Das ist die Heat Culture, das ist nicht nur der Heat Basketball, das ist die komplette Kultur der Miami Heat. Das ist eine Sieger-Franchise und wer verkörpert diese Franchise denn bitte mehr als Udonis Haslem? Der Einzige, der bei allen Finals-Runs dabei war, der auch jetzt natürlich als Spieler gelistet ist, aber eigentlich eher als Co-Trainer von Eric Spoelstra an der Seitenlinie steht. Der weiß natürlich genau, worauf es ankommt. Der hat schon Schlachten geschlagen, er hat schon Siege geholt und natürlich bei Andre Iguodala ist es genau dasselbe. Er ist zwar noch nicht so lange in der Franchise wie Udonis Haslem, aber für ihn sind es die 6. NBA Finals in Folge. Er hat schon 4-mal gegen LeBron James gespielt, hat schon letztes Jahr die bittere Niederlage gegen Toronto mitbekommen. Das heißt, auch er weiß, worauf es ankommt. Und auch wenn er am Ende nur bei 2 Punkten, einem Rebound und 3 Assists steht, ist es allein schon die Präsenz von Andre Iguodala, der mal einen LeBron James verteidigen kann. Oder der halt auch einfach mal die Big Plays in einem guten Rebound holen kann, der den Heat, vor allem der jungen Heat-Mannschaft, Tyler Hero ist der jüngste Finals-Starter in der Geschichte. Duncan Robinson ist noch nicht so wirklich alt. Jay Crowder spielt seine ersten Finals. Und eben diese wichtigen Spieler, die halt schon die Erfahrung haben, helfen diesen jungen Spielern.
Und vielleicht dann auch zum Serienausgleich in der Nacht auf Mittwoch. Ihr werdet es erfahren, die Kollegen von Triple Double arbeiten das Spiel am Mittwochmorgen natürlich wieder auf. Und ihr hört es hier auf meinem Sportpodcast.de bei Triple Double oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Außer Tennis, NBA und dem NHL Draft gibt es noch ein paar andere Sportevents am heutigen Dienstag. Das verrät uns der Blick auf die Terminvorschau des Sportinformationsdienstes des SID.
Der zweite Spieltag der HBL, der Handball-Bundesliga, startet heute. Die Rhein-Neckar-Löwen beispielsweise, die müssen zu den Eulen Ludwigshafen, haben es nicht so weit.
Allerdings ohne Torhüter Michael Appelgren, der hat sich im Training an der linken Schulter verletzt und muss operiert werden. Er wird wohl bis zum Jahresende ausfallen.
Das ist ganz schön bitter für die Löwen. Appelgren ist natürlich einer der Leistungsträger. Sie haben mit Andreas Palicka zwar noch einen weiteren bärenstarken Keeper, aber zwei ebenbürtige Torhüter werden natürlich angesichts der doch recht ambitionierten Ziele der Löwen weitaus beruhigender für Trainer Martin Schwalb, könnte ich mir vorstellen.
Und das spannendste Spiel des Tages, das steigt wohl zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg.
Ansonsten geht's beim Giro d'Italia weiter. Die 4. Etappe steht da auf dem Programm. Es geht über 140 Kilometer von Catania nach Villafranca Tirrena. Und seit gestern ist Geraint Thomas raus aus der Verlosung um Rosa. Nach einem Sturz verlor er schon so viel Zeit, dass ein Sieg beim Giro d'Italia 2020 wohl nicht mehr möglich ist. Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.